Ja, es ist schön, heute Morgen wieder einmal bei euch zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor Corona hier. Und ja, die Zeit hat vieles verändert. Schön, dass ihr wieder so komplett hier sitzen könnt. Ich habe gehört, ihr habt wieder ganz normal gestuhlt. Das haben wir auch fast in Gundelfingen inzwischen wieder. Ja, mein Name ist Stefan Jung. Ich bin der Pastor der Baptistengemeinde in Gundelfingen. Ich bin dort schon ziemlich lange. Ich gehöre schon fast zum Inventar. Ich bin das Fossil, sage ich immer. 24 Jahre bin ich dort. Seit 13 Jahren bin ich auch Lehrer für evangelische Religion an der Oberstufe der Freien Christlichen Schule. Also mein Chef, der Friedemann Pfaff, der ist ja hier bei euch Gemeindemitglied. Ich habe also auch einen sehr angenehmen Chef. Und noch angenehmer ist natürlich der Chef, der über uns allen wacht und unser aller Herr ist. Genau, und dem versuche ich zu dienen und das zu tun, was wir gerade miteinander gesungen haben. Möge sein Licht auch heute Morgen hier durchscheinen durch mich. Ja, was macht mich sonst aus? Ich bin gern mit dem Fahrrad und unserem Königspudel unterwegs in der Natur. Ich singe sehr gerne, deshalb habe ich die Zeit jetzt auch genossen mit euch. Am liebsten Tenor. Ich habe gehört, der Mann an den Percussion, ein perfekter Tenorsinger. Ja, ich lese gerne. Und ich predige gerne. Und das darf ich heute Morgen bei euch tun. Und ich muss doch gar nicht groß überlegen, was, weil das Thema und den Text habt ihr mir ja sozusagen gegeben. Und ich habe gehört, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Heimat und das ist ja ein Riesenthema und auch ein ganz aktuelles Thema heute. Heimat, bei Gott ein Zuhause finden. Im Oktober 2017 wurde in Deutschland eine Umfrage zur Besetzung des Begriffes Heimat durchgeführt. Gefragt wurde, wie ist der Begriff Heimat für Sie persönlich besetzt? 92% der Befragten gaben an, dass der Begriff Heimat für sie eher positiv besetzt ist. Und 5% sagten eher negativ. Nun ist unser Fokus heute Morgen auf dem Thema Zugehörigkeit, Untertitel Heimatrecht bei Gott. Sich zugehörig zu fühlen und Heimat zu haben, das sind Grundbedürfnisse von uns Menschen. Das Gefühl von Zugehörigkeit, das ist elementar. Es ist schön und sinnstiftend, dazuzugehören. Oder zum Beispiel zu so einer Gottesdienstgemeinschaft wie heute Morgen. Es macht etwas mit mir, ob ich wirklich dazugehöre oder ob ich außen vor bin. Zugehörigkeit gibt Identität, schafft einen Rahmen, es gibt mir Geborgenheit und macht Gemeinschaft erlebbar. Wo gehörst du dazu? Wo bist du zu Hause? Was ist Heimat für dich? Die drei häufigsten Antworten in der eben erwähnten Umfrage waren Platz 1, 45% Familie. Platz 2, mit weitem Abstand, der Wohnort, 16% und 1% weniger der Geburtsort. Aber Heimat sind oft ganz andere Dinge, zum Beispiel der Geruch von frisch gebackenem Kuchen oder der Dialekt. Aber es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, die diese Frage, was ist Heimat, für sich gar nicht mehr schlüssig beantworten können. Es ist ein Privileg, wenn du das noch kannst. Wenn du noch treffsicher formulieren kannst, das ist für mich Heimat. Wir spüren, das sind wichtige Fragen. Wo gehöre ich hin? Wo habe ich meine Wurzeln? Denn vermutlich sind heute viele Menschen wurzelloser denn je. Nicht wenige Menschen leiden an kultureller und nicht wenige auch nicht wenige überzeugte Christen leiden an geistlicher Heimatlosigkeit, wissen nicht mehr, wo sie hingehören, Eine Vielfalt von Ansichten und Lebenskonzepten werden uns offeriert und das eine löst das andere ja nicht ab, sondern wird einfach daneben gestellt. Und so entsteht in unserer Multi-Optionsgesellschaft, wie der Soziologe Ulrich Beck aus München sagt, einfach eine Riesenverunsicherung. Woran soll ich denn jetzt mein Leben festmachen? Heimat ist ein sehr gefragter Wert. Über Jahrtausende war damit eine Konstante im Leben der Menschen verbunden. Inzwischen ist Heimat, auch eine geistliche Heimat, keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern etwas Flüchtiges, eine Durchgangsstation. Manche Entwicklungen stehen ja auch einem echten Heimatgefühl geradezu systematisch entgegen, zum Beispiel die überall geforderte Flexibilität, was Arbeitszeiten und Orte angeht, häufige Wohnortwechsel, Verlust von Freunden, liebgewordenen Gewohnheiten und sozialen Kontexten, Sorgen für Entwurzelung. Und immer lassen wir auch einen kleinen Teil von uns selbst, ein Stück unserer Geschichte zurück, wovon am neuen Ort zunächst niemand etwas wahrnimmt. Oft habe ich als Pastor etwa Sätze wie diese gehört: Seitdem wir umgezogen sind, hat unsere Tochter nicht mehr Fuß fassen können. Oder: Ich bin an diesem neuen Ort hier im Breisgau mit der Mentalität der Leute einfach nicht klargekommen, nicht warm geworden. Kein Zuhause zu haben, das ist für Millionen die tägliche bittere Realität. Viele leben fernab ihrer Heimat, isoliert, fremd, verstehen die Sprache kaum als Menschen zweiter Klasse. Nicht, weil sie es so gewollt haben, sondern weil sie es tun mussten, um zu überleben. In unserer zivilisierten Welt reißen die Flüchtlingsströme nicht ab, und Hut ab vor der jungen Dame, die jetzt geht, um Flüchtlingen zu dienen. Es gilt eben immer noch, was Salomo im Weisheitsbuch der Sprüche sagt: Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist der Mensch, der aus seinem Zuhause fliehen muss. Friedrich Nietzsche hat 1884 verfasst in einem Gedicht, überschrieben mit dem Titel Vereinsamt: Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Weh dem, der keine Heimat hat. Zeilen, die seinen inneren Kampf auf der Suche nach Sinn, nach Ziel und Heimat in einem Leben ohne Gott offenlegen. Entscheidet, ob ich Heimat habe, über mein Wohl und Wehe? Ich denke, es lohnt sich, da mal genauer drauf zu schauen und sich auch zu fragen, ob in den veränderten Gegebenheiten nicht auch Chancen liegen, ob Heimat als Durchgangsstation und ein Heimatrecht bei Gott nicht eine mutmachende Perspektive sein könnten. Ich lese uns zu dem Thema Zugehörigkeit vom Heimatrecht bei Gott Epheser 2, die Verse 14 bis 21, und ihr könnt mitlesen. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid also nicht länger mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, ihr seid also nicht länger Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Wir gehen in drei Schritten durch den Text und das Thema. Das erste: Zugehörigkeit erfordert, dass Mauern niedergerissen werden. Darüber spricht Paulus in den Versen 14 bis 17. Gerade wir Deutschen können aus unserer eigenen Geschichte heraus gut verstehen, was Paulus hier erklärt. Wenn Mauern niedergerissen werden, wenn aus zwei getrennten Teilen wieder eine Gemeinschaft wird, wenn Mauern fallen, und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an dieses historische Datum, als die Mauern zwischen Ost- und Westdeutschland fielen, wenn Mauern fallen, dann fließen Tränen der Freude. Wenn etwas zusammenkommt, was zusammengehört, dann beginnt etwas völlig Neues. Paulus erklärt in Epheser 2, dass wir als Menschen keine Möglichkeit hatten, zu Gott zu gehören und selbst diese Mauern niederzureißen. Er beginnt das Kapitel so in Vers 1, er sagt, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Tote können nichts tun. Darum handelt Gott, er nimmt das Heft in die Hand. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet worden. So verschafft Gott uns also diese Zugehörigkeit zu ihm, durch Gnade. Diese Rettung allein kam durch Jesus. Er hat Frieden gemacht, ja, er ist unser Friede. Er hat alles, was uns trennte, das Gesetz und die Gebote, außer Kraft gesetzt. Jesus hat die Mauer niedergerissen, die Feindschaft getötet, Versöhnung und Frieden geschenkt. Und weil das geschehen ist, haben wir Heimatrecht. Was für eine Perspektive. Ich darf als begrenzter Mensch zu dem gehören, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Ich darf als ohnmächtiger Mensch zu dem gehören, der alle Macht hat. Und diese Zugehörigkeit zu Gott, sie steht dir offen. Mit deiner kompletten Vergangenheit, mit allem, was du bist und was dich ausmacht und auch mit deiner Zukunft. Du darfst zu Jesus gehören. Jesus hat die Mauern niedergerissen. Und wir? Wir müssen es auch tun. Die Mauern niederreißen in unserem Denken und in unseren Herzen. Das ist nicht so einfach. Mauern sind hart, sie stehen lange. Man kann sich an sie gewöhnen, sie für gut und richtig erklären, aber sie trennen, sie zerteilen, sie verhindern Einheit, sie verhindern Gemeinschaft und Frieden. Wir sollen keine Mauern errichten oder Zäune hochziehen, indem wir Vorschriften und menschliche Satzungen hochhalten, sondern wir sollen Mauern überwinden und niederreißen. Dafür sorgen, dass Menschen ihre Zugehörigkeit, die sie verloren haben, zu Gott wiederfinden. Und das geht. Man kann Mauern überwinden. David sagt es auch einmal im Psalm: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jesus hielt den extra frommen Leuten, den Pharisäern und Schriftgelehrten vor, dass sie Mauern errichten, statt sie niederzureißen. Er sagte, ihr bürdet den Menschen unerträgliche Lasten auf, durch euch wird anderen der Zugang in das Reich Gottes versperrt. Wo baue ich Mauern? die verhindern, dass Menschen Zugang zu Gott finden? Wo versperre und verbarrikadiere ich durch mein Verhalten, meine festgefahrenen Einstellungen, Zugänge? Wo sanktioniere und legitimiere ich Mauern und fordere sozusagen ein Eintrittsgeld? Erwarte Vorleistungen, halte ungeschriebene Gesetze hoch, die es erschweren, dazuzugehören. Wo setze ich kleinliche Maßstäbe? Wo setzt eine Gemeinde kleinliche Maßstäbe, die es anderen schwierig machen, Heimat zu finden, ein Zuhause bei Jesus zu finden und dazuzugehören? Jesus attestierte den Pharisäern eine übertriebene Genauigkeit bei Kleinigkeiten. Er sagte, ihr gebt Gott von allem den zehnten Teil, sogar von den Küchenkräutern, Minze, Dill und Kümmel. Die waren ausgenommen, aber die Pharisäer nahmen es eben sehr genau. Und Jesus sagt dazu, aber die wichtigeren Forderungen, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, die lasst ihr außer Acht. Passen wir auf, dass wir nicht zu Scheinheiligen werden, dass wir nicht Leuten den Zugang verbauen, dass wir sie nicht reinlassen, weil wir mauern. Paulus schreibt, Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott, das waren die Heiden, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu leben, das waren die Juden. Und dann tun wir manchmal so, als ob die, die fern waren, uns die Plätze wegnehmen. Manche mögen es nicht, wenn plötzlich alle dazugehören dürfen. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn alle dazugehören dürfen? Auch die, die ganz anders sind. Juden und Heiden, das waren ja fürchterliche, die allergrößten Gegensätze. Die Juden haben über die Heiden gesagt, Gott habe sie geschaffen, damit er Brennstoff habe für die Hölle. Und Jesus macht keinen Unterschied mehr und sagt, alle dürfen dazugehören. Manche mögen es nicht, wenn Letzte, die erst seit gestern dazugehören, plötzlich Erste sind, obwohl Jesus es sagt, dass Letzte Erste sein werden. Mitreden und mitentscheiden in der Gemeinde, obwohl sie noch keine 20 Jahre da sind, sondern erst letzte Woche aufgenommen wurden. Aber es gilt, alle haben freien Zugang. Wer zu Jesus gehört, gehört dazu. Er passt rein, ob er mir passt oder nicht. Er ist drin in dem neuen Zuhause. Er hat Heimatrecht. Als der verlorene Sohn zurückkam zum Vater, passte es seinem Bruder nicht, dass ihm die Tür geöffnet wurde und der Vater ihn bedingungslos aufnahm. Was sagt uns das? Dass wir, dass ich in der Gefahr stehe, Mauern hochzuziehen, statt sie einzureißen. Ein zweiter Gedanke. Zugehörigkeit eröffnet Rechte und Pflichten. Paulus schreibt, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid also nicht mehr länger Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir haben freien Zugang zum Vater. Zum ersten Mal benutzt Paulus hier im zweiten Kapitel die Bezeichnung für Gott als Vater. Er sagt Vater. Zugang zu einem Vater zu haben, das hat eine ganz andere Qualität wie Zutritt zu seinem Chef oder einem Herrscher oder Auftraggeber zu haben. Wir haben Heimatrecht bei Gott, unserem Vater. Wir haben seinen Geist empfangen. Dieser Geist macht aus Fernen Vertraute. Er macht aus Fremden Menschen, die nah sind. Er macht aus Gästen Familienmitgliedern, aus Feinden Freunden. Wir sind nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Aus manchen seelsorgerlichen Gesprächen weiß ich, dass das Nachdenken über Heimat einen Menschen richtig aufwühlen kann. Denn jeder verbindet damit sehr persönliche Erfahrungen, Gefühle und Bilder, die nicht gelöscht und möglicherweise auch ein Flashback auslösen können. Zum Glück ist für viele ihr Zuhause ein Ort der schönen Erinnerungen, ein Ort der Geborgenheit. Doch für nicht wenige war und ist ihr Zuhause die Hölle, ein Ort des Unbehagens, des Streites und der Enge, ein Ort, in dem ihre Rechte missachtet wurden, ihre Grenzen nicht geschützt, sondern verletzt wurden, ein Ort, an dem es zu Übergriffen und Gewalt kam. Die neue Heimat, die neue Familie, wie Paulus es nennt, in die wir durch seinen Geist hineingeboren werden, ist ein Ort der Geborgenheit und der Akzeptanz, der Weite. Hier stehen wir unter dem Schutz des Höchsten. Hier herrscht der Friede Christi. Hier ist Gottes Erbarmen. Hier sind wir alle Kinder eines Vaters. Hier sind das Gesetz und die Gebote mitsamt ihren Vorschriften aufgehoben. Und hier haben wir Rechte, genießen Heimatrecht, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Grundrechte, denn wir sind Familienmitglieder in Gottes großer Familie. Hier ist man kein Gast, da ist man zugehörig, da ist man zu Hause. Aber auch wenn ich Teil der Familie Gottes bin, bleibe ich auf dieser Erde dennoch ein Gast und ein Fremder. Ich bin also einerseits kein Gast mehr, und doch noch Gast. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, heißt es, sie, und damit sind Menschen gemeint wie Abraham, Isaak, Jakob, Mose und Rahab, sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Haben wir eigentlich noch den Mut, offen auszusprechen, dass in uns die Sehnsucht nach einer besseren Heimat lebt, besser als im Breisgau? Ich bin hier nur ein Gast. Mach dir das bewusst, du bist hier nur ein Gast. Abraham, Jakob und Rahab haben diese Tatsache offen ausgesprochen. Wir sind nur Gäste und Fremde. Und daraus sprechen ihre Glaubenstiefe, ihr weiter Horizont und ihre Gelassenheit. Ein Wissen, das wir gerne verdrängen, eine Tatsache, mit der wir oft so umgehen, als gäbe es sie nicht. Das wird ja auch in unserem Lebensgefühl heute total ausgeblendet. Mit einer puren Diesseitsorientierung muss einem das ja auch irgendwie grotesk und absurd vorkommen, an irgendetwas zu glauben, was außerhalb des irdischen Lebens liegt. An irgendetwas Transzendentes. Aber Paulus sagt in unserem Text, dass Christen Bürger des Himmels sind. Und wir sollten nicht so diesseitsversessen sein. Bei Himmel brauchen wir auch nicht an irgendetwas zu denken, was weit weg über uns ist, sondern der Himmel umgibt uns, er ist um uns. Nur haben wir keinerlei Sensorium für die unsichtbare Welt, die uns umgibt. Wir sind Himmelsbürger auf Erden. Andererseits gilt, wir alle sind keine Fremden und Gäste mehr, sondern Gottes Hausgenossen, so sagt das Luther mit seiner klaren Sprache. Und doch sind wir nur Fremde und Gäste. Unser irdisches Zuhause ist tatsächlich nur eine Durchgangsstation. Ein Fremder, der bleibt ebenso wenig wie ein Gast. Manche Gäste sind bei dir vielleicht sehr lange geblieben und irgendwann hast du vielleicht auch gedacht, naja, wann werden die endlich mal gehen? Aber mit Sicherheit, sie sind irgendwann gegangen, zum Glück. Und David resümiert am Ende von Psalm 39, diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein. Sondern meine Vorfahren sind auch hier nur Gäste und Fremde gewesen. Aber hinter diesem Wissen steht für einen Christen die Sehnsucht nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel, so steht es im Hebräerbrief. Sie sehnten sich nach etwas Besserem. Ja, klar, wir haben jetzt gerade auch wieder viele Menschen, die hierher kommen, weil sie ihre Heimat verloren haben. Und ich glaube, wer das nicht selbst erlebt hat, der kann kaum nachempfinden, was mit diesen Menschen gerade passiert oder in ihnen vorgeht. Alles verloren zu haben, was man hatte. oder nicht zu wissen, ob das Haus noch steht oder schon zerbombt ist. Klar, dass die Menschen Sehnsucht haben, wieder in ihre Heimat zurückzugehen und dass sie sogar in Kauf nehmen, wieder zurückzugehen in die Ukraine zum Beispiel, obwohl es dort total unsicher ist und immer noch der Krieg ist. Aber als Christen haben wir Sehnsucht nach etwas Besserem. Wir haben Sehnsucht nach dieser Heimat im Himmel. Unsere Zugehörigkeit und unser Heimatrecht bei Gott wecken diese Hoffnung. Wir sind Bürger des Himmels und es ist heilsam, wieder Bekanntschaft mit dieser Sehnsucht zu machen. Und in den Tälern deines Lebens, da wirst du feststellen, dass es gut ist, diese Sehnsucht zu haben. Ich habe das schon ab und zu durchbuchstabiert. Diese Sehnsucht nach unserer Heimat im Himmel. Zu wissen, dass ich ein Bürger des Himmels bin. Ein letzter Gedanke. Zugehörigkeit hat ein Fundament und bietet einen Orientierungssinn. Ja, ein Fundament zu haben ist wichtig. Wir haben es auch eben in dem Video gehört. Die jungen Leute haben gesagt, ich mache erstmal diese Lebensschule und dann habe ich ein Fundament, um überhaupt diese Arbeit zu tun. Dann komme ich auf einen anderen Level. Paulus schreibt, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, also da, wo wir jetzt Gottes Hausgenossen sind, das Fundament dieses Hauses sind die Apostel und Propheten. Und der Schlussstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Paulus benutzt öfters das Bild in seinen Briefen von einer Baustelle oder einem Bau. Und er sagt, wir alle sind darin eingefügt, wir bauen daran weiter. Jede Generation, jede und jeder Einzelne, jetzt, heute, in der kommenden Woche sind wir wieder auf der Baustelle. In 1. Korinther 3, Vers 10 sagt er, jeder soll darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Wenn wir Gemeinde bauen und Reich Gottes voranbringen wollen, dann geht es um viel. Das, was wir bauen, gehört nicht uns, es gehört Gott. Wir bauen in seinem Auftrag und wir bauen zu seiner Ehre. Und wir wissen auch, dass Gott das Entscheidende tut und nicht wir, so wie es im Psalm 127 gesagt wird, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir als Bauleute vergeblich. Dann murksen wir nur rum. All das wissen wir. Und trotzdem sind wir angehalten, sorgfältig, eifrig, brennend im Geist, ja uns unermüdlich für Gottes Sache einzusetzen. Es geht nicht um frommen Leistungsstress und Aktionismus. Wir können das alles in einer großen inneren Ruhe tun. Warum? Weil das Fundament gelegt ist. Paulus sagt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Jeder solide Bau, jedes Haus, jeder Raum, auch jeder geistige Raum hat ein Fundament. Und die Frage ist, wie solide und sicher ist das? Unsere Zugehörigkeit und unsere Heimatrechte haben das auch. Ein Fundament. Fundamente werden nicht immer wieder neu gelegt, sondern grundlegend am Anfang. Das heißt, die Gemeinde Jesu braucht auch nicht immer wieder neue grundlegende Offenbarungen. Nein, mit den Aposteln und Propheten. Paulus schreibt nicht vom Gesetz und den Propheten. Ich denke, ganz bewusst spricht er hier von den Aposteln und Propheten, denn er hat ja vorher erklärt, dass das Gesetz mit all seinen Forderungen nicht mehr gilt. Also die Apostel und Propheten, mit ihnen wurde unwiederholbar ein Grund gelegt. Die Apostel, das waren Augen- und Ohrenzeugen von Jesus. Was sie gesagt und geschrieben haben, das gilt. Ihre Berichte sind unser Fundament und schärfen unseren Orientierungssinn. Christlicher Glaube impliziert, dass man bestimmte Dinge über die Geschichte und unseren Platz in ihr glaubt. Wir bekennen uns doch nicht allgemein zur Inkarnation, also zur Menschwerdung Gottes in Jesus, sondern wir sagen, wir glauben daran, dass Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort Mensch wurde. Pontius Pilatus und Maria werden im Glaubensbekenntnis beim Namen genannt. Und diese historischen Bezüge garantieren, dass unser Fundament nicht irgendeine diffuse Idee oder Spekulation ist, sondern dass es etwas ist, was in unserer Geschichte passiert ist und was sich fortsetzt bis heute. Jesus und die Apostel, sie reden von der Heimat, zu der wir gehören, und sie beschreiben, wie man dahin kommt. Wir haben ein Fundament und es gibt einen Schlussstein, der ist Jesus Christus, sagt Paulus in diesem Bild. Ja, der meist keilförmige Schlussstein, der wurde bei einem Torbogen oder einem Gewölbe als letzter eingesetzt. Und wenn er dann saß, dann war die Konstruktion sozusagen selbsttragend. Das ist geschehen durch Jesus. Er garantiert, dass seine Gemeinde, seine Kirche weiter wächst und trägt und nicht überwunden, beseitigt oder ausgelöscht werden kann, egal durch was, ob durch Kriege oder Corona, sie kann nicht ausgelöscht werden, weil der Schlussstein und das Fundament tragen. Und wo Jesus Fundament und Schlussstein ist, da gibt es eine klare Ausrichtung. Wenn Jesus derjenige ist, der dem Ganzen Halt gibt, dann müssen wir unseren Raum nicht eng und klein machen. Wenn das Fundament stabil ist und die Mitte klar ist, wenn wir Christus-zentriert Gemeinde bauen, dann können wir viele Strömungen und Meinungen verkraften. Dann sind unterschiedliche Prägungen, Frömmigkeits- und Lebensstile kein Problem, sondern ein Lernfeld und eine Bereicherung. Wenn unsere Heimat ein Fundament hat und Orientierungssinn bietet, dann entsteht darin ein Klima des Wachstums wie von selbst. Dann entwickeln sich aus zarten Pflänzchen große Bäume. Dann werden aus Samen Früchte. Dann wachsen Menschen im Glauben. Dann finden Menschen zu Jesus. Dann werden Mauern eingerissen und dafür gesorgt, dass die verlorenen Söhne und Töchter wieder im Haus des Vaters Platz haben. Dann ernten wir das, was wir säen. Dann entsteht ein großes Bauwerk, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und mit diesem Gedanken von einem großen Bauwerk, in dem der Geist Gottes wohnt, beschließt Paulus dann das zweite Kapitel. Heimatrecht bei Gott, das ist ein Riesengeschenk. Bei Gott dürfen wir zu Hause sein, angenommen, geliebt. Bei Gott kannst du ein Zuhause finden. Ein Zuhause, das die Erfahrung, das ganz anders ist, wie das du dir jemals selbst schaffen könntest. Und ich lade dich ein, dieses Zuhause bei Gott zu suchen. Geh nach Hause zu Gott, zu dem Vater, der auf dich wartet. Bei ihm kannst du ein Zuhause finden, das von ganz anderer Qualität ist, wie jedes menschliche Zuhause. Es ist ein Zuhause mit Ewigkeitswert. Keine Durchgangsstation, sondern eine ewige Heimat. Wir sind eingeladen in Gottes Familie. Gott schenkt uns Heimatrecht und er beauftragt uns mitzubauen an seiner Kirche, die auf einem sicheren Fundament steht. Der Herr seiner Gemeinde sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist an uns, Mauern einzureißen und weise auf dem soliden Fundament weiterzubauen, damit noch viele bei Gott ein Zuhause finden. Vor kurzem erhielten wir als Pastoren ein Mail, das an alle Mitarbeiter der Gemeinde gerichtet war. Und da schrieb jemand, weil er umziehen musste und seine alte Heimat verlässt. Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit bei euch. Mich hat besonders die familiäre Willkommenskultur, die Herzlichkeit, Echtheit, Offenheit und das ernsthafte Interesse am Einzelnen berührt. Ich erinnere mich, dass ich direkt ein Gefühl von Zuhausesein ankommen hatte, als ich vor fast 4 Jahren das erste Mal in einen Gottesdienst kam. Dieser Gemeinde spürt man Jesus total ab. Das ist so ein Geschenk. Ja, und ich glaube, dass das bei euch auch so ist, dass man dieser Gemeinde Jesus total abspürt. Wenn er das Fundament ist, wenn er der Eckstein ist, dann können wir bauen. Und ich glaube, es lohnt sich weiterzubauen und alles zu wagen, damit Menschen bei Gott ein Zuhause finden. Was denkst du? Amen.